Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 16. Juli 2025. Neutralität, die sitzt. Sichern Sie sich eine der letzten Weltwoche Neutralitätskappen, ein rot leuchtendes Signal, ja ein Feuerwerk zum 1. August, das Sie da setzen können, eine augenzwinkende Referenz auch an bestimmte Entwicklungen in den Vereinigten Staaten. Make Switzerland neutral again, jetzt online bestellen. 1291 Stück gibt's insgesamt, 1291, noch einige sind vorhanden, aber viele sind es nicht. Gehen Sie auf unsere Website weltwoche.ch/neutral, weltwoche.ch/neutral, setzen Sie ein eben rot leuchtendes Zeichen zum 1. August. Das würde uns selbstverständlich freuen, ja geradezu euphorisieren. Interessant, was passiert, die jüngsten Entwicklungen auch in der Außenpolitik. Wir haben ja gestern unsere Zeitung abgeschlossen. Bis tief in die Nacht haben da die Kollegen vor ihren Bildschirmen gearbeitet und auch meine Nacht war sehr kurz. Das soll keine Entschuldigung sein für etwaige Denk- und Argumentationslücken am heutigen Morgen, aber einfach um Ihnen zu zeigen, dass wir nahezu 24 Stunden für unsere Leser im Einsatz sind. Nachzutragen ist ein Zitat, das ich gestern in meiner Sendung unbedingt hätte unterbringen müssen. Und zwar stammt es von Miriam Hostetmann. Miriam Hostetmann ist die JUSO-Chefin, also die Chefin der Jungsozialisten in der Schweiz, und sie ist zu Hause in Obwalden. Und da hat der Blick ein, wie ich finde, doch sehr erhellendes Zitat dingfest gemacht. Ich leite es Ihnen gleich weiter. Früher habe ich an Gott geglaubt, jetzt finde ich Halt und Hoffnung in der Politik. Früher habe ich an Gott geglaubt, jetzt finde ich Halt und Hoffnung in der Politik. Das ist unbezahlbar und zeigt ja, wie eins zu eins letztlich der Sozialismus ja eine säkulare, eine verweltlichte Form der Religion ist. Und genau darin besteht natürlich auch sein größter Irrtum. Wer das Paradies auf Erden verwirklichen will, ja, der wird eine Hölle heraufbeschwören. Die Miriam Hostetmann, früher glaubte sie an Gott, jetzt findet sie Halt und Hoffnung in der Politik. Ich glaube, nicht sehr vielen Schweizern dürfte es so gehen. In der internationalen Ausgabe werde ich mich noch etwas eingehender beschäftigen mit den jüngsten Ankündigungen des amerikanischen Präsidenten Trump bezüglich der Ukraine, Waffenlieferungen, Sanktionen. Ist das jetzt die neue Wunderwaffe gegen Russland? Wird in 50 Tagen hier nun endlich ein Frieden entstehen können? Es gibt da große Zweifel, nicht nur in Russland, sondern auch in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und ich habe mich damit auch kritisch auseinandergesetzt, komme aber nicht zu gleichen Schlüssen wie die Trump-Skeptiker. Ich sehe darin einen Balanceakt, den Versuch, eben eine Kriegspartei, die gewinnt und eben deshalb auch keinen Grund hat, mit dem Krieg aufzuhören, solange die Ziele nicht erreicht sind, eben eine Kriegspartei zum Einlenken zu bringen, wenn man eigentlich nichts Wirksames mehr in der Hand hat. Aber mehr dazu dann in der internationalen Ausgabe. Am Freitag ist kaum ein Beamter im Büro. Die Belegschaft des Bundesamts für Umwelt lässt die Arbeitswoche gern bei sich zu Hause ausklingen. Wer am Freitag noch ins Büro geht, ist ein Löli, sagt eine Angestellte zu Blick. Eine interessante Recherche der Boulevardzeitung, die ein Licht wirft auf die Wohlstandsverwahrlosung im ausufernden Staat. Ich glaube, das ist ein riesiges Problem, das wir da in der Schweiz haben und das wir vielleicht auch verstärkt in der Weltwoche aufarbeiten müssten, dass nämlich die Leute zum nicht mehr arbeiten erzogen werden. Wir haben mittlerweile eine derartige Umverteilung in der Eidgenossenschaft, dass sich viele Leute überlegen, ja, soll ich überhaupt 100% arbeiten, wenn ich von 80 auf 100% gehe, ja, dann wird mir das ja sowieso alles an Steuern weggenommen. Also die Anreize sind mittlerweile so gesetzt, dass wir gar nicht mehr arbeiten. Und dadurch gehen der Volkswirtschaft sehr, sehr viele Arbeitsstunden verloren. Und man muss das im Zusammenhang mit einer anderen sehr brenzligen Frage sehen. Denn wenn die Schweizer immer weniger arbeiten, ja, dann muss ja trotzdem die Arbeit erledigt werden. Und jetzt kommen ja die Schlaumeier, die uns einreden wollen, ja, wir brauchen eben die Zuwanderung. Ich stelle die Frage, wenn die Schweizer wieder mehr arbeiten würden, bräuchte es dann überhaupt eine derartige Zuwanderung, sofern es die überhaupt braucht, in arbeitstechnischer Hinsicht? Sie kennen die Argumente. Ja, wer ist dann in den Spitälern? Wo ist das Pflegepersonal? Die Schweizer wollen ja diese Arbeiten gar nicht mehr machen. Ja, wenn die Schweizer natürlich hier zum Nichtarbeiten erzogen werden, ist ja klar, dass in diese Lücke dann Ausländer springen oder hineingezogen werden. Umgekehrt dann der Befund, ja, wenn wir wieder mehr arbeiten, so wie früher, ja, dann braucht es ja die ganze Zuwanderung ohnehin nicht mehr. Das ist ein interessantes Thema, das wir hier nur anschneiden, hier nur duschieren können. Aber das macht natürlich der Eidgenossenschaft zu schaffen. Wir haben sie auch in Deutschland gehört, dass die schiere Zahl der Arbeitsstunden immer mehr zurückgeht. Ich weiß, das ist jetzt etwas eine Milchbüchlein-Rechnung, denn gleichzeitig steigt zum Teil auch die Produktivität der Arbeit. Aber ungeachtet all dessen vom Arbeitsvolumen her beurteilt, verkoppelt mit der Zuwanderung, das ist eine Fragestellung, die wir noch einmal eingehender besprechen sollten. Ich habe gestern gesagt, dass das EU-Vertragspaket, das die Schweiz da unterzeichnet hat, 1700 Seiten habe. Die genaue Zahl lautet 1889 Seiten. Allerdings hat Altbundesrechter Karl Spüler herausgefunden, dass mit allen Verordnungen, die die Schweiz dann auch noch übernehmen müsste, ein Vertragsmonster von an die 20.000 Seiten entstehen würde. Und jetzt frage ich Sie, vor dem Hintergrund des Beschaffungsdebakels des F-35 Kampfjets. Da hat es ja die Schweiz, hat es der Bundesrat nicht fertig gemacht, gebracht, einen Vertrag auszuhandeln, der klare, verlässliche Grundlagen schafft. Wir haben jetzt diesen riesigen Knatsch um den Fixpreis. Die einen behaupten das, die anderen behaupten dies. Und klar ist nur etwas, die Ansage, vor allem von Wehrministerin, Ex-Wehrministerin Viola Amherd, wir hätten hier einen Fixpreis, das ist Schall und Rauch. Also der Bundesrat hat es nicht mal geschafft, in diesem überschaubaren Bereich einer Kampfjetbeschaffung einen einigermaßen soliden und verlässlichen Vertrag auszuhandeln. Und jetzt also trauen wir der gleichen Behörde zu, dass sie bei einem viel komplexeren Geschäft, 1889 Seiten bzw. 20.000 Seiten, dass sie dort für die Schweiz einen grossartigen, rechtssicherheitsschaffenden Vertrag ausgehandelt hätte. Ich meine, auf was für einem Märchenplaneten, in welcher Märchengalaxie leben die Leute, die so etwas behaupten? Ich glaube, es ist noch interessant, jetzt auch mit ihrer Dauerattacke auf den F-35 legen die Linken in der Schweiz unfreiwillig offen, dass eben auch dieses EU-Vertragspaket nichts wert sein kann, weil man dem Bundesrat und seiner Verhandlungskompetenz nicht trauen kann. Das ist hier noch interessant, das ist also diese F-35-Debatte ist wie ein Säurebad, in das jetzt auch dieser EU-Unterwerfungsvertrag hineingetaucht wird. Gelte es auch einmal zu überlegen und dem noch etwas hinterher zu sinnen. Ich habe ja gestern erwähnt, dass die Grünen jetzt mit weitreichenden Vorschlägen kommen. Sie fordern ein Recht auf Schatten, Hitzepausen und Mietzins. Reduktionen. Man kann auch hier die Frage anfügen und sagen, ja, sollte uns der Staat aufgrund der Hitze nicht auch einen Steuererlass bescheren, denn er hat ja in seinem Wirken versagt, uns vor der Hitze, die im Moment allerdings gar nicht da ist. Wir wünschen uns die Hitze herbei in diesem Regensommer, uns eben auch Steuererleichterungen zu gewähren, weil er uns ja vor der Hitze nicht schützen kann. Halte das für völlig absurd, aber das ist natürlich die Logik, die hier auch diesen grünen Vorschlägen zugrunde liegt, Entschuldigung, das wäre da nachzufragen. Sollte ein Rechtsakt durchrutschen, ist es zu spät, dann gilt das EU-Recht. Katharina Fontana in der Neuen Zürcher Zeitung. Ich finde das großartig, dass die NZZ sich jetzt auch allmählich, endlich haben sie es gemerkt, etwas kritischer auseinandersetzt mit diesen EU-Unterwerfungsverträgen. Und mit dem Staatsrechtsprofessor Andreas Glaser hat die Katharina Fontana ein Gespräch geführt. Er dürfte sicherlich auch eine Inspirationsquelle der Berichterstattung hier sein. Und er sagt, sollte ein Rechtsakt durchrutschen, ist es zu spät, dann gilt das EU-Recht. Für den Staatsrechtsprofessor Andreas Glaser geht die dynamische Rechtsübernahme in den neuen bilateralen Verträgen weiter als erwartet. Er erklärt, wie die Mitwirkung von Volk und Parlament auf dem Spiel steht. Und das ist auch eine Facette, die der Bundesrat in der ganzen Kommunikation über diesen EU-Unterwerfungsvertrag schlicht unterschlagen hat. Und das Wort Facette ist hier überhaupt nicht angemessen. Das ist im Grunde ein großer schnaubender Elefant in der Mitte des Raums. Denn Sie kennen das Argument. Man hat es uns jetzt immer wieder Land auf, Land ab eingetrichtert. Nein, nein, die Schweiz kann bei jedem Gesetz, bei jedem Rechtsakt noch Ja oder Nein sagen. Unsere direkte Demokratie wird überhaupt nicht eingeschränkt. Das ist dummes Zeug, nicht nur aus dem Argument, das Professor Glaser hier vorschlägt, aber eben auch aus diesem Argument, denn es gibt in diesen EU-Verträgen einen Mechanismus, den sogenannten Integrationsmechanismus, und das heißt, dass eben EU-Rechtsakte, Vorschriften, Regeln unmittelbar in der Schweiz gelten und gar nicht mehr in den gesetzgeberischen Prozess eingespeist werden, was heisst, dass Volk und Stände ausgeschaltet werden. Einzig und allein in diesen gemischten Ausschüssen, in denen Beamten, Staatsangestellte sitzen, wenn die das merken und auch merken wollen, dass dort etwas auf die Schweiz zurollt, was wir nicht gut finden können, wenn sie die Alarmglocken schlagen, dann besteht die Möglichkeit, dass man hier noch einwirken kann. Aber wenn die das nicht sehen oder eben gar nicht sehen möchten, weil sie EU-Turbos sind, weil sie am liebsten die ganze Schweiz in diese EU integrieren möchten, durch die Hintertüre unter dem Radar, dann gute Nacht am 6., dann können wir einpacken, dann haben Volk und Stände nichts mehr zu sagen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Befund. Und wenn die NZZ jetzt hier darauf hinweist, dann wird das auch in diesen Euro-Turbo-freisinnigen Kreisen, dort ist ja die Partei sehr, sehr gespalten, die FDP, dann wird das vielleicht hoffentlich in diesen Kreisen auch ein Umdenken provozieren können, verbunden eben mit dem Befund, dass ein Bundesrat, der nicht mal ein Fluggeschäft einigermaßen trittsicher abwickeln kann, dass einem solchen Bundesrat nicht zuzutrauen ist, dass er ein Vertragsmonster von 1889 Seiten bzw. 20.000 Seiten da unfallfrei ins Ziel bringen kann. Sanktionen gegen Russland, die Slowakei wagt den Aufstand gegen Brüssel, doch der Druck auf Ministerpräsident Fico steigt stetig. Zum Glück haben wir diese renitenten, widerspenstigen Länder in der Europäischen Union. Die Slowakei gehört dazu. Ein Ministerpräsident, der da Widerstand leistet gegen den kriegerischen Kurs der EU-Zentrale in Brüssel und vor allem auch gegen den Kurs dieser unmöglichen EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas. Was ändert sich nun an der Militärhilfe für die Ukraine? Noch wirkt der neue Trump-Plan unausgereift und vage. Ich sage Ihnen hier auch vorwegnehmend, was ich dann in der internationalen Ausgabe etwas vertiefen werde, einen Frieden in der Ukraine wird es nur mit und nicht gegen Russland geben. Ganz wichtiger Punkt. China und Russland könnten einen Zweifrontenkrieg gegen den Westen starten. Europa muss mit allen Szenarien rechnen. Ja, die kalte Kriegsfraktion in der Neuen Zürcher Zeitung, in den Schweizer Medien, hier verkörpert vor allem durch Georg Häsler. Sie sind wieder entfesselt unterwegs. Der Zweifrontenkrieg gegen Russland und China. Ich glaube, wenn wir uns lange genug einreden, dass es zu einem solchen Zweifrontenkrieg kommt, dann werden wir vielleicht die Chinesen und die Russen auch noch dazu bewegen, einen solchen zu starten. Aber ich finde bemerkenswert, dass aus solchen Diagnosen einfach die schlichte Weigerung spricht, sich mit den Wurzeln und Ursachen des Ukraine-Kriegs auseinanderzusetzen. Dieser Krieg ist von Russland entfesselt worden im Februar 2022. Aber es ist ein Krieg, der von den Amerikanern durch die NATO-Osterweiterung provoziert wurde und von der Regierung Zelensky in Kiew zumindest billigend hingenommen wurde, beziehungsweise verhindert wurde, weil eben Zelensky auch verführt worden ist durch seine westlichen Unterstützer. Dann eine gute Nachricht, hoffentlich. In der Schweiz treffen Spitzenpolitiker aus der Ukraine und Russland aufeinander, zum ersten Mal seit Kriegsbeginn in Genf. Sind das die zarten Knospen einer Wiederkehr der Neutralität? Das wäre zu wünschen, aber die mentalen Voraussetzungen sind noch nicht da. Denn mit dieser ganzen Feindbildhysterie gegen Russland verbarrikadiert man sich diesen Weg zurück zur Neutralität. Trump, keine Langstreckenraketen. Zelensky sollte nicht auf Moskau zielen. Auch noch ein interessantes Thema. Da gab es einige Verwirrung. Die Financial Times hat gemeldet mit Bezug auf Quellen, die an diesen Gesprächen offenbar anwesend waren, dass Trump genau das Gegenteil gesagt habe, dass er Zelensky ermuntert habe, auf St. Petersburg und auf Russland zu schießen, beziehungsweise habe er sich erkundigt, ob er das könne und eben ihm da ermunternd auch noch etwas Rückenwind gegeben. Jetzt wird das dementiert an Medienkonferenzen. Sehr interessant. Auf jeden Fall sieht sich der amerikanische Präsident jetzt genötigt, hier zumindest verbal einzuhegen. Ich neige jetzt rein von einer Ferndiagnose her dazu, Trump die Deeskalationsworte abzunehmen. Denn das passt im Grunde zu seiner Strategie. Ist ja nicht so, dass er sich jetzt plötzlich zu einem Joe Biden 2.0 verwandelt hätte, eine Schubumkehr, eine Kehrtwende. Nein, ich glaube, er versucht hier einen Balanceakt. Er will irgendwie Druck aufbauen, er möchte den Krieg beenden. Aber, und das ist eben das große Problem, die Russen haben ganz klare Vorstellungen, unter welchen Bedingungen sie diesen Krieg beenden wollen. Man muss die russische Position nicht mögen, aber sie ist konstant und konsistent seit Kriegsbeginn. Und was eben die Amerikaner da entgegenhalten, wenn sie sagen, ja, wir wollen einfach einen Waffenstillstand, darauf können sich die Russen gar nicht einlassen vor dem Hintergrund der bereits gescheiterten Waffenruhen damals in Minsk. Sie erinnern sich, als dann Präsident Hollande und Angela Merkel gesagt haben, ja, wir haben diese Waffenstillstandsverhandlungen nur benutzt, um die Ukraine weiter aufzurüsten. Ich meine, das hat der Westen sogar zugegeben. Und jetzt erwartet man von den Russen, dass sie sich auf eine Waffenruhe einlassen, einfach weil ein neuer amerikanischer Präsident da im Weißen Haus zugange ist. Denn Trump ist ja auch umgeben nach wie vor von Russland-Falken und die Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist eine Tatsache, ich will das gar nicht werten. Die haben erhebliche Interessensgegensätze gegen Russland. Es gibt auch Interessensübereinstimmungen, aber es gibt eben auch Interessensgegensätze. Und das ist die Weltpolitik, das ist genau das Problem, das man hat. Und anstatt das einfach wegzuwischen und sich da in die Traumwelt des Moralismus hineinzubuxieren, sollte man mit diesen Realitäten rechnen. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz für heute. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Ich melde mich gleich wieder zurück mit der internationalen Ausgabe. Bleiben Sie dran. Ich freue mich aufs Wiedersehen und wünsche Ihnen jetzt schon einen schönen Mittwoch. Freuen Sie sich morgen eine sehr interessante Ausgabe der Weltwoche am Start. Bis gleich.